Hallo Olaf.
Hallo Carola.
Hör mal, ich bin ganz angenehm überrascht. Ja, wir haben jetzt eine sehr spannende Folge und ich hatte aus irgendeinem Grund, naja, du weißt aus welchem, angenommen, dass du mir simultan dolmetschen musst, damit ich verstehe, was unser Gast sagt. Aber so schlimm war es gar nicht, oder?
Nein, war es überhaupt gar nicht. Sehr gut verständlich und darüber hinaus auch ganz viele interessante Einblicke, zum Beispiel zum Thema Personal Branding und was man damit machen kann.
Ja, man kann durchaus aus dem Rahmen fallen und direkt in den Erfolg, haben wir heute gelernt.
Richtig, genau. Und das Ganze auf eine unglaublich sympathische Art und Weise.
Also, alle, die mit dem bayerischen Dialekt ihre Probleme haben, sollten jetzt ihr Bayerisch-Deutsch-Lexikon hören und diese Folge hören.
Mit Manfred Krohr. Wir freuen uns.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Hallo und herzlich willkommen, lieber Manfred Krohr. Wir freuen uns, schon wieder einen Steuerberater im Lex Talk About Tax Podcast von Lexware Kanzlei zu haben. Wer kennt die Branche besser als die Akteure in der Branche, nicht wahr? Hallo Manfred.
Hallo Carola, hallo Olaf.
Ja, hallo Manfred, herzlich willkommen natürlich auch von mir. Wir wissen ja ganz genau, warum wir dich eingeladen haben. Unsere Zuhörerschaft im Zweifel noch nicht. Deswegen würde ich dich bitten, dich in unserem Fußnotenspiel einfach mal mit drei Fakten selber vorzustellen.
Drei Fußnoten zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Was die wenigsten aber wissen, es gibt drei Dinge, die man so nicht vermutet hätte. Los geht's!
Ja, drei Fakten über mich. Also wie gesagt, Manfred Krohr, Steuerberater. Der erste Fakt ist über mich, den vielleicht nicht jeder weiß. Ich bin Germany's Next Tax Voice geworden, dieses Jahr 2025 beim Textival im Münsterland. Der zweite Fakt ist jetzt ein fachbezogener, der vielleicht auch nicht immer jedem bekannt ist. Ich bin seit kurzem Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung. Davon gibt es nicht viele, sogar nur drei in Bayern aktuell. Und der dritte, das ist dann ein Fun-Fact, sage ich jetzt mal, ich habe von der Steuerberaterkammer München die Erlaubnis, im Nebenerwerb einen Obstbau bzw. eine Obstlandwirtschaft mit meinem Bruder gemeinsam zu betreiben.
Das ist ja cool. Was für ein Mix, ne? Ich habe den Eindruck, dass du dich ein bisschen zurückgehalten hast gerade, weil als wir uns vorhin unterhalten haben, hast du sehr stark gebayert, sagt man das? Sagt man dazu Bayern? Du hast dir einen Namen gemacht, weil du steuerliche Themen mit Humor und in einem, sag ich mal, für mich als Norddeutsche, krassen bayerischen Dialekt erklärst. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das so zu machen, statt dich so einzunorden?
Ja, tatsächlich, du sprichst jetzt ja auf meinen Instagram-Kanal an. Und der Instagram-Kanal ist eigentlich entstanden aus einer Veranstaltung, bei der es um das Thema Personal Branding gegangen ist. Und tatsächlich, ich bemühe mich tatsächlich, Hochdeutsch zu reden, das kann ich normal gar nicht, aber ich bemühe mich. Und Personal Branding gehört ja auch in einen Teil der Vermarktung, in eine Kanzleistrategie. Und wir hatten uns dann, nachdem ich da mal auf einer Veranstaltung im 24er Sommer war, entschieden, im Herbst 24 habe ich von meinen Partnern die Freigabe bekommen, sozusagen, dass wir einen Instagram-Kanal starten als Personal Brand, nicht als Corporate Brand. Und da das Ganze ja irgendwie authentisch wirken soll und auch sein muss, aus meiner Sicht, dass es wirkt, war das so, dass ich eigentlich die Idee gehabt habe, ich mache das so, wie ich es am ganzen Tag mache, ich erzähle irgendwelche Geschichten über Steuerrecht. Und genauso wie ich es jetzt gerade mache auf Bayerisch, ich sitze hier auch in meinem Büro, wie ich sonst in die Reels sitze. Ich habe auch das an, was ich immer anhabe. Ich schaue immer aus, wie ob ich golfen könnte. Dabei tue ich nur so. Und so ist es eigentlich entstanden, dass wir eigentlich gesagt haben, wir wollen mal als Ergänzung zum Thema Social Recruiting, was wir Jahre jetzt schon erfolgreich durchführen für Personalgewinnung, einfach mal auf dieser organischen Reichweite etwas probieren.
Jetzt ist das ja authentisch ist, das beste Werkzeug, um eine Personal Brand aufzubauen, das stimmt. Aber bist du für dich denn immer schon so gewesen oder war das ein Weg, bis du gesagt hast, so darf ich sein?
Tatsächlich, ich denke in großen, also von der Sprache her war ich immer schon so, ich habe noch nie Hochdeutsch können, tatsächlich sagen. Und von dem, ich darf so sein, ich sage jetzt mal tatsächlich so, wie ich bin, so bin ich auch tatsächlich auch bei den Mandate. ich habe spätestens wirklich endgültig mit Corona meine letzte Krawatte in die Kleidersammlung gegeben. Also ich habe keine, ich tue mich hart, ich habe eine schwarze noch für Beerdigungen. Ich tue mich hart auch mit diesem grundsätzlichen, wie ein Steuerberater ausschauen muss oder was man da erwartet. Und ich merke das ja sowohl bei Mandate, die auch durchaus vermögend sein können, dass das auch durchaus gut angenommen wird, wenn man so ist, wie man ist, weil auch die inhabergeführten Familienunternehmer sind ja genauso.
Jetzt bist du ja nicht ganz unerfolgreich mit dieser Art. Du hast ja schon gesagt, du bist Germany's Next Text Voice. Da, wo Erfolg ist, da gibt es dann auch mal Neider oder da gibt es welche, die da nichts mit anfangen können. Wie ist das Feedback für deine Art? Eher Augenrollen und sagen, was macht der da jetzt? Aber versucht der in den Zirkus zu verwandeln? Oder ist das eher positiv? Weil, ich will ja niemandem zu nahe treten, gerade beruflich sind Steuerberatende und Humor ja nicht immer in einem Satz genannt. Ich hänge gleich noch eine Anschlussfrage dran. Hilft dir das im Zweifelsfall auch mal mit dieser humorischen Art, zum Beispiel durch eine Betriebsprüfung zu kommen?
Der erste Teil der Frage, tatsächlich ist das immer ein Thema, wenn man sichtbar wird, kann das natürlich auch negative Folgen haben. Ich persönlich bin tatsächlich brutal überrascht, wie positiv das überall angenommen wird. Wir haben jetzt ganz leider durch sowohl bei Bewerbern Erfolg wie auch bei gezielten Neumarkt. Das heißt, es funktioniert sehr gut. Wir haben auch bei den Bestandsmandaten sehr viel gutes und positives Feedback. Das geht eigentlich so weit, dass der eine oder andere Mandat, mit dem er zuvor immer per Sie war, eigentlich durch diese lockere Art einen aus Du anbietet. Das, was natürlich für die Mandantenverbindungen echt ja auch nur mal gut ist und eigentlich eher ein positiver Faktor ist. Und ich habe ja mal... Ich habe tatsächlich jetzt auch einmal einen Hate-Kommentar bekommen. Ich habe mich da wirklich gefreut, weil das für mich dann ist, jetzt bin ich endlich relevant. Und der war, dass kommentiert wurde, meine Arme sind zu dünn. Und wenn ich sage, das sind die Hate-Kommentare, dann weiß ich, dass nicht viel falsch sein kann, weil sonst, wenn keine fachliche Kritik kommt und das ist dann das Einzige, also ich konnte da für mich drüber lachen. Aber tatsächlich bin ich selber auch überrascht. Es ist alles... auch im privaten Umfeld, im persönlichen Umfeld, wird man darauf angeregt von Leuten, wo ich gar nicht meine, die würden das anschauen. Also es ist tatsächlich, kommt es gut an und vielleicht kommt es genau deshalb gut an, weil der Steuerberater eigentlich meistens nicht so wirkt. Es gibt viele lustige Steuerberater, ich kenne ja viele, aber viele wirken halt vielleicht nicht im ersten Moment so. Und die Frage bei der Betriebsprüfung, da will ich gerne die Aussage verweigern, weil ich weiß, dass meinem Instagram-Account Leute vom Finanzamt Erding folgen und die sind im Ernstfall bei uns auch bei der Betriebsprüfung. Da will ich jetzt dazu das gute Verhältnis nicht belasten.
Vollkommen richtig. Also man muss sich ja nicht selbst belasten mit einer wahrheitsgemäßen Aussage. Das ist völlig in Ordnung. Ich gebe dir allerdings auch recht. Steuerberatende können sehr witzig sein. Ich bin seit vielen Jahren mit sehr vielen Steuerberatenden unterwegs und es ist alles andere als eine langweilige Geschichte. Aber ich bin ja auch in der Bubble. Die Leute, die außerhalb der Bubble sind, würden sich das im ersten Moment nicht so vorstellen können. Deswegen diese Frage. Hast du eigentlich damit gerechnet, dass diese Videos und deine Aktionen auch überregional großen Erfolg haben? Weil das ist dann ja schon immer so eine gewisse Lokalkolorit, aber die scheint ja wirklich, ich sag mal, vermittelbar über die Grenzen Bayerns hinaus zu sein.
Ich bin da selber auch wieder, ich muss wieder sagen, ich bin überrascht tatsächlich. Wir waren ja da im Münsterland mit dem Germany's Next Text Award und das ist natürlich aus meiner Sicht ist das schon Hochrisiko. Ich gehe da mit meiner Art und Weise, ich war in der Lederhosennutzung, mit meinem Dialekt, ich habe mich da auch nicht gebremst, jetzt bremse ich mich ja gerade ein bisschen, dass es jeder versteht. Und dieser schmaler Grat zwischen dem, dass man sagt, der ist gut und der ist verrückt. Und mich, ehrlich gesagt, mir hat es auch gewundert, dass das gut, also dass das per se gut ankommt. Und ich verfolge ja den Account auch. Es folgen ja mir sehr viele aus der Steuerberaterszene, ob Steuerfachangestellte, Berater, was auch immer. Und das sind tatsächlich Leute aus ganz Deutschland. Ich bin da selber auch immer überrascht. Vor kurzem ist wieder jemand Leverkusen, keine Ahnung, wie der auf den Account kommt. Wobei ich natürlich schon als Bayer natürlich auch die Grundhaltung habe, dass ich davon ausgehe, dass uns der Rest Deutschlands vom Dialekt her positiv entgegenkommt, nenne ich es jetzt mal so, und nicht unbedingt sagt, das ist jetzt ein schlimmer Dialekt, den will ich nicht hören.
Nein, das ist sicherlich nicht der Fall. Wie würdest du sagen, wirkt sich der Erfolg bei dir persönlich und beruflich gerade so ein bisschen aus?
Also für mich persönlich, das ist jetzt Erfolg, ist jetzt da ein bisschen ein großes Wort. Für mich persönlich, mir macht das Spaß. Tatsächlich, ich habe einmal angefangen und ich habe das zu meinen zwei Partnern damals gesagt, ich mag das auch zum Stück machen, um mich selbst zu belustigen, diese Videos. Und deswegen macht es mir Spaß, deswegen ist es vielleicht authentisch und Erfolg, wenn ich es jetzt ummünze für die Kanzlei. Und da bin ich tatsächlich wirklich überrascht, weil eigentlich war das Ziel, Mitarbeitergewinnung zu verbessern ohne bezahlte Ads, nenne ich es jetzt mal auf Meta und so weiter. Funktioniert, hilft auf jeden Fall. Jetzt kommt aber als Nebenkriegsschauplatz, nenne ich es mal in Anführungszeichen, Kriegsschauplatz, das Thema auch tatsächlich, kommen durch die Art Mandate, die zu uns passen. Dann habe ich noch ein weiteres Thema, ich habe es auch schon kurz angesprochen, das ist das Thema, dass ich Mandantenbindung habe. Das geht aber auch weiter. Ich habe auch für die Mitarbeiter, ich nenne es jetzt mal in gewisser Weise per Zufall, eine kleine Lerndatenplattform erschaffen. Und das ist wirklich Zufall, dass man sagt, oft weiß ja der Steuerfachangestellte gar nicht, was der Berater immer seinen Beratungsfällen gerade für Vorschläge gibt. Und durch diese kurzen Reels, das ist ja ganz oft einfach nur aktuelle Rechtsprechung, aktuelle Themen, kommt der Mitarbeiter, der auch in einer kurzen Zeit mit 30 Sekunden was anfangen kann, bekommt den Input. Und das ist tatsächlich in echt auch ein Mehrwert. Und ich glaube, und das ist ja so ein allgemeiner Mehrwert, das ist jetzt nicht meiner, ich glaube, das tut auch allen Steuerberatern gut, dass man mal draußen ein bisschen das Image ablegt vom alten weißen Herrn, der in seinem karierten Anzug oder linierten oder wie auch immer da sitzt und einfach auf der Rechenmaschine Sachen abtippt und sagt, er hackelt es ab und ist in Ordnung und will eigentlich mit niemandem reden. Und das ist vielleicht die ganze Branche, schadet das gar nicht, wenn man merkt, die ist nicht so im Großen.
Ich denke auch, also die Branche ist also anders, als viele sie wahrnehmen. Das kann ich ja nur bestätigen. Und wenn wir bei anders sind, dann würde ich jetzt mal ganz kurz was anderes machen. Und würde überleiten zu einem Umschlag, den du bekommen haben solltest und was mir schon bestätigt wurde. Sehr schön. Wenn ich dich jetzt bitten dürfte, die sich darin befindliche Frage kurz vorzulesen.
Die Frage aus dem Off. Carola und Olaf haben keine Ahnung, was unser heutiger Gast gleich in Erfahrung bringen möchte. In seinem mitgebrachten Umschlag steckt eine Frage, die sich die Podcast-Redaktion ausgedacht hat.
Also ich mache jetzt den auf. Ich bin selber nervös, genauso wie ihr zwei. Wer die Frage bekommt und was gefragt wird. Ich lese einmal kurz durch. Am Rande erwähnt, ich bin ein Legastheniker. Ich muss mir das einmal kurz durchlesen, dass ich mich nicht verspreche. Also ich habe die Frage nicht gestellt, die ist uncharmant. Carola, die Frage ist an dich.
Ja.
Gibt es für 50 plus im Berufsleben noch Chancen und Perspektiven?
Ich glaube, das kommt drauf an, was man machen will. Ja, natürlich gibt es die. Also ich finde die Frage nicht so furchtbar uncharmant. Ich werde nächstes Jahr 60 und ich kann eigentlich keinen Unterschied feststellen zwischen meinen Möglichkeiten, als ich 40 war, 50 war oder jetzt. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich die ganze Zeit irgendwas lerne, was meinen Beruf betrifft. Und wenn ich jetzt dicht gemacht hätte und gesagt hätte, so die 15 Jahre sitze ich jetzt noch ab, dann hätte ich wenig Chancen. Da ich aber immer gucke, was tut sich gerade, in welcher Branche, was brauchen meine Kunden und so, mache ich mir da wenig Sorgen. Ich glaube, dass es auf viele, viele Dinge ankommt, ob man ab 50 Chancen hat oder nicht, aber die meisten gehen von einem selber aus. Und ich finde die Frage nicht uncharmant, ich finde die sehr wichtig, weil ich glaube, dass es eine Menge Leute geben wird, die weiterarbeiten müssen, obwohl sie im Rentenalter wären. Ganz viele, ne? Auch die früher alleinerziehend waren oder halt diese ganze Boomer-Generation an Frauen, die vielleicht keine gute Altersvorsorge haben oder so. Das heißt, wir werden noch recht viel darüber sprechen in den nächsten 10 Jahren, was ältere Leute noch beitragen können.
Darf ich da gleich was ergänzen? Ja. Und zwar Carola. Tatsächlich kann man darüber diskutieren. 50 ist das, also ist die Frage jetzt charmant oder nicht, okay, dahingestellt. Aber man kann doch nicht sagen, nur weil man ein gewisses Alter hat, hört man das Lernen auf. Ich kann doch nicht davon ausgehen, nur weil ich in Rente gehe, arbeitstechnisch, dass ich nie mehr etwas lernen muss. Das ist doch fürs ganze Leben der falsche Ansatz.
Aber man kriegt ja von außen auch Sachen gespiegelt. Und wenn ich zum Beispiel als Frau mein ganzes Leben lang erzählt bekomme, dass ich ab 40 unsichtbar bin, dann glaube ich das vielleicht selber, ich warte noch drauf, dann kann ich eine Bank überfallen. Aber ja, so im Großen und Ganzen ist es ja so, dass man ja auch die Sachen glaubt, die die Gesellschaft glaubt, wenn man nicht aufpasst und das hinterfragt. Und wenn alle der Meinung sind, ab 50 können die Herren keine Knie beugen mehr oder die Frauen wollen sowieso nur noch Hausfrau sein und es auch Leute gibt, die so leben, dann ist das ein Prozess, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Das passiert nicht von selber, dass man anders ist.
Ja.
Und es hat ja auch eine lange, lange Zeit gegeben, da konnten sehr viele Leute einfach die letzten 10 Jahre bis zur Rente aussitzen. Das ging ja gut für die aus, auch finanziell.
Ich finde diese Frage aus einem ganz anderen Grund noch sehr wichtig. Ich bin ja 53 und ich in meinem Bekanntenkreis kenne ich viele Menschen, egal ob Männer und Frauen, das ist vollkommen uninteressant, die machen einen Job, den sie eigentlich gar nicht gerne machen, aber sie wechseln, weil sie Angst haben, dass sie keine Chancen mehr auf dem Arbeitsmarkt haben. Und ich gesagt, das verstehe ich nicht. Du bist noch circa 15 Jahre dabei mit einem Portfolio an Wissen und Erfahrung. Und wer diesen Schritt in diesen neuralgischen Alter noch geht, der ist mit absoluter Sicherheit auch hochmotiviert, weil er ganz genau weiß, ich möchte hier jetzt tatsächlich noch was machen. Hätte ich das zu entscheiden, würde ich mich in dieser Altersspanne 45 plus immer umsehen, weil das sind für mich sind das Goldminen, und zwar nicht sachlich gesehen, sondern menschlich gesehen, finde ich großartig.
Unterschreibe ich völlig. Deswegen, also ich bin da völlig eurer Meinung. Ich glaube, dass ich finde nur dieses Alter jetzt da ist, die ein Aufhänger für die Frage, ist völlig falsch, sondern das ist eine generelle Lebenseinstellung. Es gibt Leute, die sind 25 und die sind vielleicht mehr oder weniger schon geistig vor der Rente und dann gibt es Leute, die sind 69 und die packen immer nur an und wollen was Neues lernen.
Ich kann aber auch Menschen verstehen, die so ein bisschen Angst vor dem digitalen Zeitalter haben. Wenn die bis jetzt noch keine Berührung damit hatten, dann ist der Einstieg natürlich schwer. Und das ist auch der nicht so ganz elegante Übergang zu unserer nächsten Frage. Denn so spannend diese Überraschungsfragen auch sind, wir sprechen ja heute über dich und deine Kanzlei. Und eure Kanzlei, sagte Olaf mir, wäre sehr digital aufgestellt und hätte auch den entsprechenden Ruf. Erzähl doch mal so ein bisschen, plauder mal so ein bisschen, was für Tools nutzt ihr denn und welche KI-Lösungen findest du relevant?
Also tatsächlich, wir sind ja, wie es meistens ist, eine Dativ-Kanzlei. Wir nutzen natürlich jetzt mal im Großen und Ganzen alles aus dem Dativ-Universum, sind da beim Thema Digitalisierung auch wirklich schon jetzt fast 2 Jahrzehnte dabei. Wir waren 2006, haben wir gestartet, wie das Unternehmen online noch per Fax funktioniert hat, also ganz lange her. Und wir sind auch natürlich, wie vielleicht viele aus der Branche, mittlerweile auf der Schiene, dass man, wenn der Mandant nicht bereit ist zu digitalisieren, entweder der Weg zu uns nicht möglich ist oder sich irgendwann auch vielleicht der Weg bei uns dann scheidet. Und das Schöne daran ist ja eigentlich gar nicht, ob also wir als Kanzleileitung sagen, wir wollen das machen, unsere Mitarbeiter wollen das auch. Das heißt, wir haben da auch ein sehr gemischtes Team. Also wir haben wirklich alles dabei, vom noch nicht volljährigen Auszubildenden bis zu den Damen, die ja teilweise in der Rente halt noch Minijob-Ebene bei uns da sind. Also wirklich alles breit gemischt und die sind alle offen für was Neues. Und das ist, glaube ich, in der Summe wichtig bei der Digitalisierung, dass das nicht Angst machen soll, sondern dass das eine Chance ist. Und bei den KI-Tools ist natürlich berufsbedingt der Datenschutz immer ein Thema. Also wir nutzen halt jetzt überwiegend ein bisschen limitiert Themen, die man halt nutzen kann, was jetzt auch wieder aus dieser Dativ-KI-Werkstatt kommt, oder halt ohne, dass man halt personenbezogene Daten erfasst, nutze ich sehr gern Perplexity, weil das halt Rechtsquellen angibt und Verweise und man kann dann zumindest mal die Rechtsquelle deuten, bei verschiedenen Themen ist die noch aktuell und passt die noch.
Ich weiß nicht, ob das interessant für dich ist, aber unser Kanzleibetreuer Alexander Meyer hat gerade auch einen Blogbeitrag veröffentlicht, wo er noch eine ganze Handvoll andere Tools empfiehlt, die rechtssicher sind. Das magst du dir vielleicht auch mal angucken. Das ist im LexWareOffice-Blog einer der aktuellen Beiträge.
Mhm.
Ne? Und wir haben ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es manchmal nicht so einfach ist mit Mandanten. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe hier mein System, ihr kriegt einmal im Monat meinen Schuhkarton mit Belegen, ich mag das nicht anders machen. Wie gehst du mit solchen Leuten um?
Wahrscheinlich gar nicht, weil ich habe es davor schon mal kurz erwähnt, auch bei uns muss man sich ja online bewerben und das ist ein Online-Formular zum Ausfüllen. Und wer dieses Formular, sage ich mal, als Hürde nicht schafft, der passt zu uns nicht. Also wird wahrscheinlich die Person mit dem Schuhkarton möglicherweise der Typ sein, der nicht das Formular ausfüllt und so wird, werden wir wahrscheinlich nicht zusammenkommen. Also tatsächlich, das ist wirklich bei uns ein großes Thema, weil wir wollen ja am Ende des Tages standardisierte Prozesse, sodass die Mitarbeiter ein artgleiches Thema in der Bearbeitung haben, ob das der Müller, der Meier oder der Huber ist. Und das ist ja eigentlich unser Wunsch, auch der für die Mitarbeiter.
Ja.
Das ist ja, läuft ja runter wie Öl. Also ich, sowas höre ich ja gerne. Also ich würde da noch ganz gerne einen Kommentar beziehungsweise eine Zwischenfrage stellen. Denn dieses Thema habe ich natürlich auch sehr häufig in meinen Gesprächen mit den Kanzleien, die dann sagen, ja, aber nachher geht der Kunde weg. Hast du irgendwie das Gefühl, dass dieses Nichtzustandekommen einer Mandatschaft eurer Kanzlei auch nur im Entferntesten wirtschaftlich schadet?
Ja. Ja. Also wenn ich jemanden nicht annehme, soll mir einen Schaden erbringen. Das hält Schaden von uns fern. Weil, behaupte ich mal, weil ich nehme ja was dazu, da wo ich mich am Anfang, bleibe wirklich beim Schuhkarton, da wo wir sagen, ja gut, dann soll es halt bei uns etwas scannen, damit der Prozess wieder ist, wie es wieder sein soll. Warum soll ich das machen? Da erzeuge ich bei niemandem Freude.
Ich wollte es nur noch mal hören von jemandem, den es betrifft, weil wenn ich das sage, glaub es mir nicht. Ich bin ja ganz stolz.
Ja,
aber
es ist so.
Ja. Was anderes, du bist sehr aktiv in vielen Verbänden und zum Beispiel im LSWB, das liegt ja nah, und aber auch im Familienpakt Bayern. Woher kommt deine Begeisterung für dieses Engagement? Was liegt dir da besonders am Herzen?
Also tatsächlich ist dieser Thema, ich bin ja seit ich mehr oder weniger volljährig bin, immer auch selbst in Bachsach, immer für Vereinen und Verbänden unterwegs gewesen. Ich bin wahrscheinlich wirklich so ein typischer Vereinsmeier. Und was finde ich gut, und deswegen haben wir das auch in der Kanzlei mit umgesetzt, das ist eigentlich der Netzwerkgedanke, der Austausch. Weil egal, wo man sich austauscht, zu welchem Thema auch immer, wir haben uns jetzt im Vorgespräch ausgetauscht und jedes Gespräch bringt was. Also das ist selten, dass man sagt, ob das jetzt ganz genau Steuerberatungsbranche ist, weil dass man familienfreundlich ist, das kann jeder Betrieb sein. Oder auch tatsächlich ein bisschen spezifischere Themen, die es halt beim Fachverband von der Steuerberatung ausgeht. Aber jeder hat einen anderen Blickwinkel, bringt ja wieder was mit. Und wenn man da offen ist und nicht immer sagt, nur meine Lösung ist die Lösung, ist Austausch immer am Mehrwert, immer.
Also wir haben ja schon so ein bisschen aufgezählt, was du gemacht hast, also Preise gewonnen und Lob bekommen und Auszeichnungen gehabt und Titel gesammelt. Was war für dich die prägnanteste Situation auf diesem Weg bis hierhin, wenn man es jetzt mal auf beruflich runterbricht?
Da muss man ja wahrscheinlich dann fast sagen, die Steuerberaterprüfung. Weil das natürlich dann, also ich war ja hier in der Kanzlei, ich bin ja hier 26 Jahre schon tätig, ich war ja schon Auszubildender, dann einmal Steuerfachwirt und dann halt Steuerberater und dann im nächsten Schritt einmal dann zweite Jahre danach Partner. Und ich war mit sicher, die Steuerberaterprüfung ist halt in der Steuerberaterbranche das, also wahrscheinlich die wichtigste Prüfung, um sich selbstständig machen zu können. Freilich kann man sagen, Lohnsteuerhilfe. Verein mit der eigenen Niederlassung oder Buchhaltungsservice geht auch Selbstständigkeit, aber deswegen ist natürlich die Steuerberaterprüfung das Kriegsentscheidende in gewisser Weise.
Es ist ja auch eine gewaltige Leistung, ne? Also darf man ja auch nicht immer unter den Tisch fallen lassen. Das ist ja eine Leistung, ne?
Ja, also ja, da brauchen wir nicht reden, das ist eine Leistung. Und wenn man aber sagt, es ist ja dann die, ich weiß da nicht, ob das dann tatsächlich die größte Leistung ist, weil das ist am Ende des Tages eine Theorie niederschreiben. Eigentlich, glaube ich, ist dann schon die Kunst irgendwann einmal über Laufe der Jahre und da hat sich die letzten 10, 15 Jahre bei mir mit Sicherheit auch nochmal viel verändert als der junge Steuerberater und der alte jetzt, wie man das umsetzt, wie man das auch interpretiert und wo man schon mal Rückschläge gehabt hat, da man sagt, ja gut, also das mache ich nicht mehr. Was ich zum Beispiel nie mehr im Leben mache, ist eine Umwandlung eines Einzelunternehmens per Sachgründung. Das mache ich nie mehr in meinem Leben. Ich mache nur eine Ausgliederung, mache ich nie mehr. Das habe ich einmal gemacht, das hat 8 Monate gedauert, das war nur teuer, das hat nichts, also mache ich nie mehr. Also es gibt dann so Themen und da wächst man und in der Theorie ist das total das Gleiche in der Prüfung schreiben. Deswegen, dieses Lernen in der Arbeit ist schon auch sehr, sehr viel wert.
Ja gut, welcher dein wichtigster Moment war, entscheidest natürlich du. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht auch so ein Award. Ne? Das ist ja auch eine Anerkennung von außen. Das ist ja auch sehr cool.
Ja, ja, das ist cool, braucht man nicht reden. das ist auf jeden Fall cool, aber rein für den Beruf ist es mit Sicherheit die Steuerberaterprüfung. Hm. Muss fast so sein.
Wolltest du immer schon Steuerberater werden oder warst du als Kind, warst du vielleicht Astronaut werden wollen oder Fußballstar oder war das schon immer dein Traum?
Tatsächlich, seit ich in der 8. Klasse war, wollte ich Steuerberater werden. Da schließt sich auch ein bisschen wieder der Kreis zu den Obsthof. Früher war das einmal eine Milchviehwirtschaft von meinen Eltern. Und da ist zu uns immer der Steuerberater im Quartal für die Umsatzsteuervoranmeldung heimgekommen. Und wie ich nachmittags von der Schule daheim war, ist der immer da geguckt mit den Kontoauszügen, hat irgendwelche Zahlen drauf geschrieben. Und dann habe ich gesagt, das mag ich auch machen. Und ich weiß gar nicht warum. Also das hat mich damals, diese Zahlen draufschreiben und bei irgendjemandem im Wohnzimmer zum Sitzen und vorkontieren. Ich habe gar nicht gewusst, was der gemacht hat. Es ist vorkontieren gewesen. Mittlerweile, ich habe das in meinem Leben nie gemacht, dass ich irgendwo in einem Wohnzimmer vorkontiert habe, aber das war der Auslöser, warum ich Steuerberater werden wollte.
Und wie ist es dann weitergegangen? Du bist dann zielstrebig immer auf das Ziel zu.
Tatsächlich, also wenn ich das ist eigentlich auch eine lustige Geschichte.
Erzähl.
Ich habe mich damals, das ist ja eine ganz andere Zeit gewesen, das war in den 90er Jahren, also 99 habe ich mit der Lehre begonnen und ich habe mir damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ich habe über 30 Bewerbungen geschrieben und bin ja praktisch, ich habe mich schon für FOS und BOS angemeldet, weil mir klar war, ich bekomme keine Ausbildungsstelle. Das war eine ganz andere Situation wie heute. Da musste man um Ausbildungsplätze kämpfen und sich echt bewerben und warum auch immer, die Kanzlei hier, die Seniorchefin, die hat dann mich da, die haben damals im Mai hier nur einen Auszubildenden gesucht für September. Ich glaube, der erste Bewerber war dann nichts oder ist abgesprungen und irgendwie hatten wir da einen Konflikt bei der Terminfindung. Sie war praktisch eine Woche früher und ich eine Woche später und dann haben wir uns nicht gefunden. Dann wurde ich nochmal angerufen und heißt, ja, jetzt hast du den Termin vergessen. Aber ich denke, gut, da fährst du jetzt zu dem 45. Bewerbungsgespräch hier, das wird eh nichts. Und dann haben mir die trotzdem genommen. Ich weiß heute nicht genau, warum, weil ich hätte das nicht gemacht. Ich bin mir zwar sicher, aber ich habe den Termin richtig aufgeschrieben gehabt und nicht die Frau Rehmde. Aber wurscht, sei es drum. Und so bin ich dann eigentlich zu der Ausbildung hier gekommen. Und mir hat das ja, also hat tatsächlich dann ohne diesen Konzern im Wohnzimmer bei irgendjemand zu Hause eigentlich total Spaß gemacht. Also egal alles und der Beruf, das ist ja das gleiche nochmal wie diese Erwartungshaltung optisch, ist ja der Inhalt. Was wir da für eine Brandbreite an Themen haben, Digitalisierung ist irgendwann dazugekommen, aber es war ja auch früher schon so viele Themen von der nicht nur einer Steuerart, über Ertragssteuer, über Schenkungssteuer, über Gestaltung, über Planung für die Zukunft, über Haftungsthemen ausschließen für man. Also es ist ja so eine Bandbreite, das ist eigentlich irre und das ist eigentlich aus meiner Sicht das Schöne daran.
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn man ein bisschen von der Norm abweicht oder von dem, was die Leute erwarten, da muss man richtig was drauf haben, damit man für voll genommen wird. Und das ist bei dir auf jeden Fall der Fall.
Ja.
Ja.
Hoffe ich.
Ja. Olaf, du wolltest gerade noch was sagen?
Nein, ich wollte das, was der Manfred sagt, im Prinzip noch ergänzen. Und ganz häufig wird dann im hohen Alter der Steuerberater dann auch zum Nachlassverwalter beziehungsweise zum Vermögensverwalter der Mandate, wenn die irgendwie aus diesen Firmen mal den Weg alles Irdischen gehen, dann bist du als Steuerberater wahrscheinlich auch noch eine sehr relevante Person, um die ganzen Klamotten zusammenzusuchen. Denn manchmal sind da Schätzchen, da hat die Familie gar keine Ahnung von.
Also ich sage ganz oft, wir Steuerberater, das gilt aber mit Sicherheit für alle, jetzt nicht speziell für uns, wir wissen ja oft über die Mandate viel mehr als jeder Arzt, oft vielleicht sogar als die Ehefrau, weil wir ja tatsächlich wir oft einmal alles an Daten, alles an Informationen haben und wir wissen auch, wenn jetzt der Inhaber oder die Inhaberin krank ist, das wissen wir auch. Also wir wissen ja so viel über die Leute und das ist tatsächlich dann, was auch, ist ja oft auch schön, wenn man Mandate, ich habe ja auch Mandate, die habe ich als in Anführungszeichen als Lehrling schon gebucht. Jetzt bin ich halt der Steuerberater dazu und es bucht jemand anders. Und auch, wie sie dann da viele entwickelt haben, da sind ja oft wahnsinnig tolle Unternehmen draus geworden, das, was man klein begonnen hat. Und das ist eigentlich schon schön. Das ist wirklich was Schönes an dem Beruf.
Ja, da ist viel Herzblut, das merke ich. Jetzt kannst du, wenn du willst, nochmal so richtig bayerisch werden. Denn ich würde gerne wissen, wie würden wir dich auf gar keinen Fall hier im Podcast vorstellen? Was wäre eine völlig falsche Anmoderation für dich? Was würdest du ablehnen mit Händen und Füßen?
Klassische Steuerdeklaration in analoger Art und Weise.
Okay, das klingt trocken genug, um abgelehnt zu werden. Das stimmt.
Ja. Genau, aber das war jetzt nicht bayerisch, aber das ehrlich gesagt, das wäre so schlimm, weil es ja nur auf Hochdeutsch auch wäre. Da waren ja alle Fettnäpfchen getreten worden, das geht.
Aber es klingt auf Hochdeutsch noch mal ein bisschen dröger und langweiliger als auf Bayerisch. Ich glaube, selbst auf Bayerisch würde das noch irgendwie ein bisschen zackig rüberkommen. Auf Hochdeutsch geht das irgendwann gar nicht mehr. Mein lieber Manfred, mit Blick auf die Uhr, ich würde sagen, wir sind im Spätherbst unserer Sendung angekommen. Ich kann nur sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Der Eindruck, wir haben uns ja, das Wissen haben wir gar nicht erzählt, ne? Wir haben uns auf dem Textlevel kennengelernt. Ich war erste Reihe Mitte, als du deinen Germany's Next Text-Voice-Vortrag gehalten hast und habe ich gesagt, da muss ich hin.
Da muss ich jetzt, Olaf, gleich noch mal kurz eingrätschen. Wahrscheinlich, wenn du hast ja die allercoolste Vorstellung von allen Partnern beim Textival am ersten Tag gehabt, bist du mit der Beatbox rein. Jede Firma hat sich kurz pitchen können, wo es einen Stand hat. Und das ist aus meiner Sicht der einzigste, also du warst der einzigste, der in Erinnerung geblieben ist. Weil jeder hat gesagt, ich habe einen Stand A3, irgendwas, ich habe A4. Und du, also das war, und das ist auch Personal Branding, dass sie einmal nur mit der Kreis zum Schluss schließt, weil das tatsächlich, ne, und damit verbindet man auch euer Marke mit dir, weil du ja bist ja ein Markenbotschafter nach außen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich für jedes Unternehmen wichtig. Ich will tatsächlich nicht schon Schlusswort sprechen, aber eigentlich nur mit der Kreis. Und das ist auch der Unterschied bei Corporate Branding zu Personal Branding. Das geht vielleicht bei ganz großen Autoherstellern, dass ich sage, die Marke muss wirken. Aber sonst, je persönlicher man auch ist, und bei Steuerberatung ist es ja am Schluss immer ein Business People-Business, so mal. Und da muss ich aus Personal Brand aus meiner Sicht wirken. Und das kann ich auch an der Stelle nur wieder jeden Steuerberater sagen, er soll sich da auch aus der Komfortzone vielleicht für den herausbewegen. Für mich ist es nicht das aus der Komfortzone herausbewegen, sondern nur das, was ich mache, einfach kommuniziere. Aber das ist, glaube ich, wichtig, auch als Arbeitgeber weiterhin am Markt zu sein und auch für Mandate und Mitarbeiter im nächsten Jahrzehnt immer noch sichtbar zu sein.
Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort, Manfred. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mich wahnsinnig gefreut. Dieses Gespräch war großartig und viel gelernt. Und ich finde, es ist auch immer schön, wenn man etwas vermittelt und kann dabei ein bisschen schmunzeln, weil es darf ruhig auch immer etwas unterhalten sein. Das war es mit dir in jedem Fall. Wir verlinken natürlich solche Dinge wie deine Reels oder deinen Instagram-Account hier bei uns in den Shownotes und an alle Zuhörenden. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, gerne weiterempfehlen, gerne abonnieren. Manfred, vielen herzlichen Dank.
Danke. Ja, gern. Danke für die Einladung.
Dankeschön und ich denke, wir hören uns vielleicht mal wieder.
Gerne.
Ciao.
Ciao.
Servus.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.